Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich würde gerne mal was praktizieren mit uns als Gemeinde und das ist vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd. Folgendes, wenn ich die Info höre, über 100 Personen haben Jesus kennengelernt, dann macht das was mit mir, da muss ich jubeln. Wollen wir mal klatschen und jubeln und Gott einfach danken, dass da was passiert ist? Kriegen wir das hin? Ja? Preis dem Herrn, klatsch doch mal. Preis dem Herrn. Und Jesus, wir danken dir für jeden, der berührt worden ist, Herr, der angesprochen ist von den Personen, die Mut hatten, rauszugehen. Aber auch jeden, der dich in irgendeiner Weise so vielleicht so ein Stück weit mal erahnt, kennengelernt hat, Herr, der dich aber noch nicht kennt, Herr, da bitten wir dich für, Herr, dass du in ihr Leben hineinkommst, Herr. Und ich lade dich ein, dass du uns als Gemeinde auch herausforderst, Herr, dein Wort weiterzugeben. Amen. Amen. Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. Ja, das dürfen wir. Das ist völlig in Ordnung. Auch als Hamburger Deutsche, das dürfen wir. Ja, wir dürfen uns freuen. Ist das nicht toll? So, worüber ich mich nicht so richtig gefreut habe, war heute Morgen manche Begegnungen, die ich hatte. Da kam man auf mich zu und hat gesagt, oh Alex, du siehst ganz schön fertig aus. Ich fühle mich auch mega fertig. Danke für eure Hamburger Ehrlichkeit. So richtig ermutigend war das nicht. Bis auf der ein oder andere hat gesagt, ah, ich segne dich im Namen Jesu, das war dann wieder er. Aber das erinnert mich dann doch irgendwie an einen Satz, den Paulus im 2. Korinther verfasst hat. Er sagt, wenn mein äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch mein innerer von Tag zu Tag erneuert. Amen. Ja? Und so sehe ich vielleicht hier ein bisschen aus wie ein Zombie, aber ich glaube, der Herr ist da und er erneuert mich von Tag zu Tag. Heute mega cooles Thema, Gaben haben wir schon ein bisschen gehört. Ich würde gerne starten mit einem guten Freund von mir, den möchte ich euch vorstellen. Dadurch, dass er jetzt nicht hier ist, habe ich ihn gemalt. Darf ich vorstellen, das ist Tim. Tim hat kein Gesicht, weil ich einfach keine Gesichter malen kann. Und der Timmy, der hat sich eine große Frage im Leben gestellt und zwar, die Frage ist, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und ich würde gerne einfach diese Frage weitergeben, liebe Gemeinde. Schön, dass Sie als Gäste da sind. Ich werde mal so dreist sein und auch euch duzen. Ja? Also, schön, dass ihr alle da seid und ich brauche euch als Hilfe. Was würdet ihr sagen, was braucht man, um glücklich zu sein? Einen netten Ehemann, das ist jetzt für Timmy vielleicht, oder netten Partner, ja, für netten Partner, ja, das ist super, vielen Dank, ich trage das mal hier ein, netter Partner oder Partnerin, Freunde, okay, oh, super, wenn die Stifte funktionieren, eine Aufgabe, okay. Okay, fertig. Amen. Ich gehe nach Hause. Das ist die Predigt. Nee, gibt es vielleicht noch was? Das Gefühl, geliebt zu werden. Ich schreibe mal geliebt sein. Oh, bitte? Ein Ziel. Super. Essen. Essen, Gesundheit, eine Wohnung, die Schönheit der Natur. Okay. Ich schreibe mal die Schönheit der Natur. Super, wenn man in Homiletik, gelehrt bekommt, hey, das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie eurem Publikum oder so den Rücken zudrehen. Aber ein schöner Rücken kann auch entzücken, ja. Schönheit der Natur. Was noch? Ein PC? Ja. Es ist eine Antwort. Ich schreibe die mal mit Hau auf. Ja, ich schreibe mal Mac oder PC, damit hier nicht... damit nicht irgendjemand sich auf den Fuß getreten fühlt. Fußball, okay. Jesus, danke. Danke für diese Antwort. Es gibt Hoffnung in dieser Gemeinde. Ja. Jesus, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lobpreis. Herr Jesus, du bist bei uns auf Platz 12. Preis. Ja. Nee, alles gut. Ja, Jesus ist die allgemeine Antwort vielleicht irgendwie auf fast alles. Ne? Also hast du Probleme im Leben? Jesus, ja, okay. Na, Heimat, Gemeinde. Was hast du gesagt, Jörg? Ja, Heimat, aber jemand anders hat Gemeinde gesagt, daher. Gebraucht sein, Aufgaben, ja, ist da mit drin, ne? Aber das stimmt schon. Oh, sehr gut, habe ich auch im Studium gehabt. Kommt von der Lehrerin, ne? Merkt er. super, dass ich Work-Life-Balance nicht schreiben kann. Work. Ja. Balance. So, Work-Life-Balance. Okay. Persönliche Beziehung zu Gott kann man so mit in Jesus mit drin reinmachen, aber ich schreibe das mal hier dazu. Ich schreibe mal persönliche Beziehung. Genau, super. Perfekt, vielen lieben Dank. Ich denke, wir können auch noch viel, viel, viel mehr sammeln. Also ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie, ja, mein Haustier Erna, das brauche ich auch irgendwie, um glücklich zu sein. Aber es gibt uns schon mal einen Sinn davon, was uns irgendwie hilft, glücklich zu sein. Und ich glaube, dass der Mensch insgesamt durch das Leben geht und sich diese Frage stellt, ob das bewusst kommt oder unbewusst. Beziehungsweise ich glaube auch, dass der Mensch automatisch versucht, das zu tun, was ihn glücklich macht. Es scheint ja sehr logisch zu sein, dass jetzt nicht irgendwie Leute in die Welt hinausgehen und sich echt wirklich danach sehnt, Dinge zu tun, die ihn nicht glücklich machen. Ja, ich weiß, ich kann kein Ballett, sehe mega blöd aus auch, ja, ich weiß das, meine Tochter macht Ballett und ich tanze ab und zu mal mit ihr, ja, und daher, wenn ich jetzt wöchentlich oder täglich Ballett machen würde, es würde mir keinen Spaß machen, ich wäre nicht glücklich dabei. Was mich wiederum glücklich macht, ist meine Tochter zu sehen, wie sie dann, ne, also... möglich ist es. Aber es macht mich nicht glücklich, irgendwie selbst Ballett zu machen, daher strebe ich auch nicht danach. Das heißt, wir Menschen, wir streben ja irgendwie nach was. Eine Harvard-Studie hat ergeben, dass es ein paar wenige Faktoren eigentlich gibt, um wirklich glücklich zu sein im Leben. Der höchste Wert der Umfrage war, dass tiefe Beziehungen den größten Einfluss haben auf das Glücklichsein. Das war der allerhöchste mit dem höchsten Wert, dass Beziehungen, also qualitativ gute Beziehungen, da geht es gar nicht um die Quantität, also hey, 2000 Facebook-Freunde, deswegen bin ich ein glücklicher Mensch, nee, sondern es geht um die Qualität der Beziehung. Beziehungen, wo man ein Geben und Nehmen hat, wo man eine Qualität hat, von der man weiß, okay, ich wachse auch persönlich und innerlich. Und das ist so einer der höchsten Faktoren und der höchsten Werte. Ein zweiter Faktor, den hat Delia ja schon gesagt, ist, dass wenn man in irgendeiner Weise beschäftigt ist, wenn man eine Aufgabe hat, das habt ihr ganz wundervoll auch hier schon aufgegeben, ja? Wenn man weiß, ich habe eine Bestimmung, ich weiß, was ich kann, gehört dazu und ich weiß irgendwie so ein Stück weit, kann ich diese Frage beantworten, was ist Ziel meines Lebens oder ja, also es ist erwiesen, dass Menschen, die keine Aufgabe haben in irgendeiner Weise, dass sie nicht so glücklich sind wie Menschen, die eine Aufgabe und einen Sinn haben. Und das ist eine Frage, die wir uns im Leben immer wieder stellen. So, was ist der Sinn meines Lebens? Ich glaube, jeder Mensch will ausgeglichen sein. Dazu gehören Gaben, dazu gehört Charakter, die Geschichte, die Herkunft, so Erlebnisse, Traditionen. Und ich finde das ganz interessant, weil es betrifft einfach jeden Menschen. Es betrifft jeden Menschen. Jeder geht vielleicht bewusst oder unbewusst durchs Leben. Hey, wer bin ich? Was habe ich? Was kann ich? Der Unterschied zu uns Christen ist vielleicht, dass wenn wir uns über das Thema Gaben und Fähigkeiten und Charakter auseinandersetzen, ist, dass wir glauben, dass Gott derjenige ist, der diese Dinge schenkt. Gott ist der Schöpfer, das hatten wir jetzt schon eben gehört, so die Schönheit der Natur oder die Schöpfung kann man genießen, damit kann man auch glücklich werden oder einer der Faktoren. Und wir glauben, dass Gott der Geber aller Dinge ist. Der Geber aller guten Dinge. Und es macht schon für mich einen Unterschied, wenn ich so in diese Welt hineingehe und ich weiß, ich habe einen Gott, der beschenkt mich, der gibt mir Sachen. Das stimmt mich schon glücklicher, als wenn ich durch die Welt gehe und sage, okay, ich muss mir nehmen. Das ist schon für mich ein qualitativ eine andere Herangehensweise. Ich glaube auch, dass es eine für uns Christen ist auch ein Unterschied ist. Ich habe jetzt drei einfach aufgeschrieben, also dass Gott die Gaben schenkt. Und das andere ist, dass es eine für mich sichtbare, größere Bandbreite an Gaben gibt. Ja, die Bibel spricht von geistlichen Gaben. Ich werde die nicht alle vorlesen in dieser Predigt. Dazu herzliche Einladung zum Gabenseminar am 30.10. um 19.30 Uhr unten im Seminarraum. Schön, dass ihr alle kommt. Aber da werden wir uns noch näher befassen mit den geistlichen Dingen und den geistlichen Gaben. Aber in 1. Korinther 12 steht es geschrieben, ich lese das mal vor, was aber die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Oh, ist ja lieb von Paulus, ne? Dass er sagt so, hey, ich gebe euch mal die Info, damit ihr nicht blöd bleibt. Ja? Was aber die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und dann zählt er das auf und gibt so im Grunde eine Auflistung von Gaben. Hey, es gibt die Gabe, die Gabe, die Gabe und die Gabe. Ja? Worauf ich jetzt im Einzelnen nicht eingehe. Und der dritte Faktor ist, dass die Gaben geschenkt sind. Für wen? Für mich natürlich. Für Alex Kelly. Also wenn ihr alle Gaben habt, dann wäre das super, dass ihr sie einsetzt, damit ich glücklich werde. Okay? Hör ich ein Amen? Nee. Wer? Völliger Humbug. Wofür sind die Gaben gegeben? Sind die für mich selbst gegeben? Hey, hat Gott mir diese Gabe geschenkt, die ich habe, um mir selbst zu dienen? Nein. Sondern Gott hat uns Gaben gegeben, um anderen zu dienen. Das heißt, es bringt auch schnell mal diesen Blick weg, hey, wenn ich gut mit Zahlen und mit Geld umgehen kann, dann ist das vielleicht gar nicht irgendwie eine Gabe, die für mich gegeben ist. Sondern ich kriege den Blick weg von dieser egozentrischen Weltsicht, die wir manchmal haben. Ich mir meiner mich, ja, ich mir meiner mich. Das sind die vier besten und coolsten Menschen dieser Welt. Und ich bekomme meinen Blick weggewendet von mir selbst zu anderen. Und sagen, okay, ich kann ein Segen sein. Das ist sehr alttestamentlich, das ist neutestamentlich. Ich kann ein Segen sein für andere. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, und das ist ja so der erste Schritt, den man irgendwie geht und sagt, hey, vielleicht weiß ich ja gar nicht, was meine Gaben sind. Vielleicht weiß ich gar nicht, was meine Fähigkeiten sind. Aber Gott ist derjenige, der uns das schenkt und zeigt und offenbart. Und dann wachsen wir und leben wir da drin. Auf der anderen Seite können wir ein Segen sein für andere, indem wir unsere Gabe einsetzen. Wenn jemand so unglaublich cool Klavier spielen kann oder so, dann kann es natürlich erstmal so ein Stück weit zur Befriedigung seiner selbst sein, sagen, ja, oh, das klingt cool und schön, aber wenn jemand hier vorne spielt und Klavier spielt, dann mag ich das immer gerne ausmalen, indem ich sage, hey, diese Person, die singt, die Klavier spielen, die bringen uns in die Gegenwart Gottes hinein. Uns, die wir hier sitzen, die wir irgendwie Nutznießer sind dessen. Und das finde ich ganz cool. Leute, die an der Technik sitzen. Und das hat Delia ganz am Anfang ja ganz wunderbar aufgezählt. Es gibt Menschen, die hier sich einsetzen in Gemeinde und Gemeinde könnte gar nicht anders leben, wenn wir nicht Menschen haben, die sagen, ich setze mich ein dafür und baue hier Reich Gottes. Denn das ist das größere Bild dabei. Ich diene hier den Menschen durch das, was Gott mir gegeben hat. Und das ist der Sinn, der Grund und die Vision dieser Gemeinde. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann haben wir was Gewaltiges nicht verstanden. Wir machen das hier nicht für uns, ihr Lieben, sondern wir wollen eine Gemeinde sein mit einer Vision, mit einem Wunsch, Menschen zu erreichen. Deswegen liebe ich es zu feiern, dass über 100 Menschen Jesus kennengelernt haben. Das ist für mich der Grund, für mich auf Forschung zu gehen, zu sehen, Gott, was hast du in mein Leben hineingelegt? Was sind so die Fähigkeiten, die ich kann? Was sind vielleicht auch die Sachen, die ich nicht kann, wo ich lieber meine Finger von lassen sollte? Und das ist was ganz, ganz Cooles. Und es betrifft uns immer, ob wir 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt sind oder 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind. Wir dürfen immer und immer wieder Gott fragen, Herr, was hast du in mein Leben hineingelegt? Wen darf ich ein Segen sein mit dem, was du mir gegeben hast? Super, dass ich ein Skript habe und mich nicht daran halte. Wir dienen in erster Linie nicht uns, sondern anderen und Gott. Und das Wunderbare ist, nach dem 1. Korinther 12 folgt 1. Korinther 13. Das heißt, damit ist für mich gleich ein Grund und der Sinn von Gaben und Fähigkeiten gegeben. Er schreibt auch am Ende, und deswegen, dafür sind sie da. Und dann fängt er an von der Liebe, ja, diesem Hohelied der Liebe, und sagt, hey, das geht um Beziehungen. Es geht darum, anderen zu dienen, für andere da zu sein. Wir machen das nicht für uns alleine. In 1. Korinther 12, 14 heißt es, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Das heißt, er malt so ein Bild aus und sagt, hey, wir sind wie so ein Mensch. Ja, der eine ist der kleine Finger, der andere ist ein Auge und dann irgendwie der große Zeh oder so. Ja. Und er sagt, jeder hat irgendwie Anteil daran, Reich Gottes zu bauen. Warum machen wir das für uns? Nein, wir machen das für andere. Theologisch ausgedrückt, geistliche Gaben sind nicht einzelne Menschen gegeben, sondern dem Leib Christi, also der christlichen Gemeinschaft. Weg von diesem individualistischen Gabenentdeckung hin zu so einem gemeinsamen Leib Christi-Prozess. Wir wollen uns befassen, ich habe hier so mega Action, ich liebe ja Action, ich habe hier so ein Action-Ding eingebaut. Woo! Cool, ne? Ja, gut. Ist mir auch ein bisschen kaputt gegangen hier, aber wir... das witzige kleine Anekdote dazu. Ich wollte eigentlich hier so die Säulen erhellen in verschiedenen Farben und dann habe ich gemerkt, hey, die Folien schmelzen mit unseren tollen Lichtern. Das heißt, irgendwann werden wir auch LEDs hier einbauen und dann schmelzen uns die Folien nicht weg. Aber daher habe ich jetzt hier vorne einfach mal ein bisschen was aufgehellt. Wir wollen in den nächsten Wochen uns mit Gaben auseinandersetzen. Wir wollen irgendwie Gott fragen, hey, was hast du in mich hineingelegt? Und da gibt es ein ganz besonderes Ding, da gibt es mega viele Tools irgendwie so in christlichen Kreisen, Gesundheit, mit Gabentests. Und wir wollen uns mit einer Sache befassen, die wir als Gemeinde schon kennen oder ist auch vor meiner Zeit, ihr wart schon da, und zwar heißt das Buch Die drei Farben meiner Gaben. Ich arbeite schon seit über 10 Jahren damit zusammen und ich finde, es ist einer der besten Sachen derzeit auf dem Markt, wenn man also in Anführungsstrichen noch den christlichen Bücherstuben. Ja. Und ich glaube, dass es viele gute Dinge gibt, viele Sachen, womit man auch sagen kann, okay, damit habe ich meine Probleme, aber ist gar nicht schlimm. Wir wollen uns damit auseinandersetzen und gucken, okay, der Autor Christian Schwarz hat eine bestimmte, zeigt die Auseinandersetzung mit den Gaben auf ganz besondere Weise dar. Es gibt insgesamt unterschiedliche Arten, wie man Gott erlebt. Und daher kommt er. Er sagt, okay, die Bibelgeschichten sind letzten Endes nichts anderes als Menschen, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben, wie sie Gott erlebt haben. Und sie sind ganz anders als deine Geschichte mit Gott und meine Geschichte mit Gott. Und auch innerhalb der Bibel sieht man, okay, da hat jemand Gott erlebt, anders als jemand anders. Und das ist das Wunderbare, weil es mir zeigt, dass Gott auch selbst verschiedene Facetten hat. Das heißt, so wie ich Gott erlebe, dieses Erleben ist ja ein bisschen so ein Containerwort, aber so wie ich Gott erlebe, ist nicht so, wie du Gott erlebst. Und erstmal müssen wir annehmen, dass das völlig in Ordnung ist. Das ist völlig in Ordnung. Schrecklich wäre es, wenn wir alle so Gott erleben würden, wie ich ihn erlebe. Ich habe jetzt gewarnt, nein, das ist doch cool. Aber danke für die Nicht-Reaktion. Ja, jedenfalls, ich glaube, dass es erstmal schön und anzuerkennen ist, dass Gott mit jedem Einzelnen von uns ganz individuelle Begegnungen haben möchte. Das ist doch völlig in Ordnung. Das nimmt mir ein bisschen den Stress weg, dass ich sage, oh, ich erlebe Gott nicht so wie der und der. Und dann kommen so eine Fragen auf, liebt mich Gott überhaupt oder möchte er, dass ich überhaupt bei ihm bin? Und ja, aber ich glaube, Gott fordert uns darin heraus, ihn kennenzulernen auf die besondere Weise, wie er uns begegnen möchte, mit so einer anderen Facette, als vielleicht ich ihn erlebe. Und so wie Gott unterschiedliche Facetten und ja, Begegnungsmöglichkeiten hat, so teilt Gott auch unterschiedliche Gaben aus. Christian Schwarz macht das ganz wundervoll. Er baut seinen sogenannten trinitarischen Kompass. Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so wichtig. Aber er sagt, im Mittelpunkt unseres Glaubens ist der eine Gott. Ja, ist der eine Gott, der sich auf drei verschiedene Weisen offenbart hat. Einmal der Schöpfer, also derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Vater, der, das ist in Genesis 1 und 2 in besonderer Weise aufgezeigt worden. Dann haben wir Jesus, den Sohn. Das Jesu Wirken findet sich in den Evangelien wieder. Und der Heilige Geist, Pfingsten, können wir in der Apostelgeschichte lesen. Und die Gefahr dabei ist, Gott auf eines davon zu begrenzen und sagen, Gott ist generell ein Gott, der Grenzen erweitern möchte. Ja, wir wollen nicht irgendwie Gott immer nur auf eine Weise in eine Kiste stecken. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns immer wieder betrifft im Leben, wenn wir Christen sind, dass wir glauben, dass Gott so ist und er ist nicht anders. Wir stecken ihn somit in eine Kiste und kriegen ihn da schnell nicht wieder raus. Und wenn Gott bei dem anderen nicht so ist, wie er in meine Kiste passt, dann ist er irgendwie falsch. Ja, wie oft passiert es uns, dass wir dann irgendwie so ein Denken haben? Aber ich glaube, Gott ist größer als unsere Gedanken. Amen. Gott passt nicht in meinen Kopf rein. Er ist so groß. Jetzt in meinem Fall, ich habe tatsächlich einen kleinen Kopf, aber manche von euch haben ja ein bisschen größeren Kopf. Da passt ein bisschen mehr Gehirnmasse rein. Ihr seid ein bisschen schlauer als ich. Aber Gott passt auch in deinen Kopf nicht rein. Und in die Kiste, die du immer mit dir mitnimmst, ja, da passt Gott nicht rein. Auch wenn du ihn da reinquetschen willst. Und so ist Gott ein Gott, der sich auf unterschiedliche Weise zeigt und gibt. Und so funktioniert auch irgendwie sein Reich. Wir können Gemeinde bauen nicht alleine. Wir haben einfach die Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht. Ich kann hier alleine nicht die Gemeinde stemmen und Menschen erreichen, sondern wir müssen das schon zusammen. Das ist so ein wundervolles Ding, was Gott initiiert hat. Wir sind als Gemeinde unterwegs. In dem Buch spricht er also von diesen drei Momenten, Facetten oder Möglichkeiten, irgendwie Gaben zu erhalten oder zu haben. Und er teilt sie ein in drei verschiedene Bereiche, drei Farben. Deswegen drei Farben der Gaben. Eine Farbe ist grün, rot und die andere blau. Und er nennt die grünen die sogenannten Entwicklungsgaben. Und er nennt ein Beispiel, nämlich Thomas, den Kritiker. Thomas in Johannes 14 ist das, glaube ich, nachlesen. Thomas, einer der Jünger, und er hat eine Begegnung mit Jesus, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und Jesus kommt zu ihm und er sagt, hey, zeig mir deine Wunden. Und er konnte das nicht glauben, dass es der auferstandene Jesus ist. Und dann zeigt er ihm die Wunden. Und das ist aber nicht die Geschichte, sondern Thomas in Johannes 14 ist eine andere Geschichte. Und zwar, es gibt diesen ganz berühmten Satz von Jesus, Johannes 14, Vers 6. Kann den jemand? Oh, danke. Preis dem Herrn, danke. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist eine Antwort auf eine Frage, die Thomas gestellt hat. Und mal ganz interessant mal nachzulesen, aber Thomas ist eine Person, er ist so ein Kritikäußernder, habe ich ihn genannt. Ja, Thomas der Zweifler, so der Kritikäußernder. Was er in seinem Gabenspektrum irgendwie mitbringt, er ist einer, der Fortschritt generieren möchte. Ihm ist es wichtig, Sachen zu verstehen und irgendwie was mit einzubringen. Er braucht Begründungen. Er ist vielleicht ein Typ, der Ideen und Systeme entwickelt, also vielleicht auch so ein Stück weit ein Kopfmensch. Was er möchte, ist eine Schaffung lebensfreundlicher Umgebung. Also er will, dass es alles irgendwie verständlich ist und dass es schön ist. Und Menschen, die in diesem Gabenbereich irgendwie sich wiederfinden, die wollen auch Schönes und Nützliches schaffen. Dazu gehören Gaben wie Geben, Gastfreundschaft, Barmherzigkeit, freiwillige Armut, künstlerische Kreativität, Handwerk, Erkenntnis, Musik, Organisation und Weisheit. Und da würde ich mit unter Thomas hinein bringen, weil er auch Sachen verstehen möchte. Das ist so das grüne Gabenspektrum. Dann haben wir das rote, das sind die Mitteilungsgaben. Ja, Martha ist ein Beispiel dafür. In Lukas 10 lesen wir eine Geschichte von Martha und Maria, zwei Schwestern, die Jesus zu sich nach Hause einladen. Ja, erstmal mega cool, dass Jesus sich darauf einlässt, er hatte mega viel zu tun und ich glaube, das war schon mal eine Freude da. Und dann kommt Jesus dahin und Martha und Maria, die treffende Entscheidung, jeder für sich, wie sie Jesus begegnen möchten. Maria, die dann da sitzt und zuhört, und eine Martha, was macht sie? Sie räumt auf, sie muss noch irgendwie trinken, eingießen, und das muss doch, Jesus muss doch irgendwie sich wohlfühlen da. Ich habe sie genannt, Martha, die Macherin. Sie ist engagiert, sie will was schaffen, sie will was erreichen. Das sind so meist Personen, die in dem Gabenspektrum sich leben. Das sind das sind so die Macher. Das sind so die Leiter, die Führer oder die prägen wollen. Sie wollen die gute Nachricht weitergeben. Sie wollen, dass irgendwie was vorankommt. Sie wollen die Last anderer teilen. Sie war eine Person, der es wichtig war, dass Jesus keine Last hat. Jesus sollte sich nicht daran stören, dass es dreckig ist, sondern es sollte sauber sein. Dazu gehören Gaben der Evangelisation, Mission, Apostel, Seelsorge, Leitung, Hirtendienst, Lehre, Helfen, Dienen, da fällt sie ja rein, und spannende Gabe der Ehelosigkeit. Das hat mit einem gewissen Verzicht zu tun. Das ist ganz spannend, wenn man natürlich hierzu kommt. Ne? Was braucht man, um glücklich zu sein? Netten Partner, nette Partnerin. Aber es gibt ja auch in der Bibel diese sogenannte Gabe der Ehelosigkeit. Was das ist, herzliche Einladung am 30.10. um 19.30 Uhr zum Gabenseminar, meine Damen und Herren. Dann gibt es noch so den anderen Gabenbereich, das sind die Erneuerungsgaben, und da fällt Maria rein, ja, auch wieder Lukas 10, die Schwester von Martha, die Macherin. Was macht Maria? Sie setzt sich einfach zum Schoße Jesu und hört einfach nur zu. Ich habe nicht ganz gewusst, wie ich sie nenne, so ob Maria die Genießerin oder Verschwenderin. Sie verschwendet nämlich ihre Zeit darin, einfach zu genießen und so die Vollmacht und die Liebe und die Worte Jesu zuzuhören und zu genießen. Also daher passt Genießerin vielleicht besser. Sie ist eine Person, sie hat ein Gespür für so eine geistliche Dimension und nimmt wahr, okay, das ist jetzt gerade wichtig, in seiner Gegenwart zu sein, und da bleibe ich jetzt auch. Menschen mit so diesem Gabenspektrum, die haben eine ganz besondere Weise, Gott zu vertrauen und dieses Vertrauen in Gott wachsen zu lassen. Kommunikation mit Gott wollen sie mehr und mehr erleben. Und sie wollen Gottes Macht erfahren oder Vollmacht erfahren. Dazu gehören Gaben, Glauben, Gebet, Leidensbereitschaft, Unterscheidung der Geister, Auslegung des Sprachengebets, Prophetie, dann das Sprachengebet selbst, Befreiungsdienst, Heilung und Wundertaten. Und das Besondere ist, jetzt ist vielleicht irgendwie für diejenigen, die das schon kennen, denken so, hey, lame Alex, du erzählst uns nichts Neues, stimmt. Dafür kann ich nichts, was du weißt. Auf der anderen Seite, manche sind vielleicht auch erschlagen damit und sagen, hey, das ist eine Wulst und das ist ganz schön viel. Aber ich glaube, wir können diesen Weg in unserem Leben gehen und Gott fragen, hey, was hast du in mich hineingelegt? Womit kann ich Menschen dienen? Ich möchte nochmal daran erinnern, wofür machen wir das? Wir machen das nicht für uns, sondern wir wollen weg von diesem individualistischen Gabenentdecken hin zu einem gemeinsamen Weg als Gemeinde und gucken, hey, wie können wir unsere Gaben einsetzen für ihn, um anderen zu dienen. Okay? Daher machen wir das. Man kann Gaben insgesamt nie gesondert betrachten. Gaben vermischen sich immer mit dem Charakter. Ich predige anders als andere Menschen, und daher ist es immer wichtig zu wissen, okay, wenn jemand die und die Gabe hat, dann wird er sie auch anders ausfüllen als eine andere Person. Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Nur wenn ich weiß, dass jemand die Gabe der Barmherzigkeit hat, wird er nicht das so erfüllen, wie du dir Barmherzigkeit und diese Gabe selbst ausmalst. Okay, so Delia hatte ja auch gesagt, es gibt eine ergänzende Studie zu der Harvard-Studie, die auch ergeben hat, dass gabenorientiertes Dienen direkt im Zusammenhang mit glücklich Leben steht. Nochmal, gabenorientiert Dienen steht im direkten Zusammenhang mit glücklich Leben. Jeder Mensch, glaube ich, ist auf der Suche nach einer Frage. Ja. Der Mensch erlebt auf dieser Welt seine Geburt, das ist der Anfang, und sein Tod. Und manche haben das Gefühl, dazwischen ist gar nichts. Das war ein Scherz. Oh Mann. Gut, aber ihr seid noch wach. Ja. Also, und da, was dazwischen passiert, ist immer die Frage, hey, wonach strebt der Mensch? Und Vielleicht die Welt würde es aber damit beantworten und sagen, hey, ich suche mein Glück. Was ist mein Glück? Daher merken wir, dass es in der Gesellschaft ja auch solche Sachen gibt wie Streben nach einem Haus, ja, eine Wohnung, irgendwie geil wohnen, gut aussehen, das Beste an Essen zu haben. Ich will das beste Auto und so. Ne? Das ist so ein bisschen, was die Gesellschaft, auch die Werbung und so weiter generiert in unserem Leben. Also ich verstehe es vollkommen, dass die Leute, die irgendwie Werbung machen und so, sich darauf einschießen, weil das ist das, was sich eigentlich jeder Mensch fragt. Okay, was ist mein Glück? Was macht mich glücklich? Ein bisschen weiter gefragt ist auch, was sich jeder Mensch stellt oder welche Frage sich jeder Mensch stellt, ist die Frage des Sinn des Lebens. Oh, kriege ich das hier rein? Was ist der Sinn meines Lebens? Was hat, wie Christen würden das so ein bisschen christlicher ausdrücken, was hat Gott für einen Plan für mein Leben? Möchte er, dass ich Menschen diene und Menschen für sein Reich gewinne? Oder möchte er, dass ich mit meinem PC den ganzen Tag spiele? Ja. Also was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Auch Nichtchristen stellen sich diese Frage. Und ich glaube, das ist ein mega Anknüpfungspunkt für Menschen, die wir kennen, die Arbeitskollegen und Mitschüler, die stellen sich genau diese Frage, die wir uns auch stellen. Also brauchen wir uns da nicht irgendwie abkapseln von ihnen, sondern geht doch mal mit euren Kollegen, mit euren Freunden und Nachbarn ins Gespräch und sagen, hey, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Hast du mal schon mal die Frage gestellt? Und dann kann man relativ zeitnah diese beiden wunderbaren Fragen nachschieben. Hey, weißt du, oder diese Antworten, weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du, dass Gott dich liebt und weißt du, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Damit gepaart ist immer die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Die Frage der Identität. Das heißt, was wir jetzt machen, ist nicht einfach nur rauszufinden, was kann ich? Oh, ich bin in Handwerk gut, deswegen werde ich jetzt die Wand streichen. Das ist nicht, was wir wollen. Oh, ich bin in Dienen gut, deswegen muss ich jetzt die Toilette putzen. Naja, ist auf einmal keiner im Dienen gut, ne? Das ist nicht das, was wir wollen, ja, sondern das, was wir in den nächsten Wochen tun wollen, ist einfach mit uns auf eine Reise gehen als Gemeinde, aber auch einzeln zu sagen, hey, was ist so der Sinn meines Lebens? Wer bin ich eigentlich? Weil wenn wir uns damit befassen, dann befassen wir uns immer auf zwei Ebenen. Das ist einmal die Identität, das ist so das Sein, ne? Wer bin ich? Zu was hat Gott mich berufen? Und das andere ist das Tun, was kann ich und was kann ich nicht? Und da befinden wir uns natürlich jetzt im ganzen Gabenspektrum drin. Aber das Besondere ist, dass wenn man merkt, dass man mit Gott auf diese Reise geht, dass er immer Identität stiftet. Gott ist der, der Identität stiftet. Das ist so eine Beobachtung, die ich in der Bibel gemacht habe, dass identitätsstiftend immer zusammenhängt mit einer Begegnung mit Gott. Wo ein Mensch Gott begegnet, beziehungsweise wo Gott einem Menschen begegnet, wird Identität gestiftet. Die Frage nach dem Wer bin ich, wird dann ein Stück weit beantwortet. Und ich glaube, die Suche nach Gott ist immer eine Suche auch nach sich selbst. Schon fast philosophisch, ihr Lieben. Mose beispielsweise, als er die Begegnung mit Gott als brennenden Busch hatte und er seinen Auftrag bekommen hat, dann hat er da zwar nur ein Stück weit und es hat sich auch verstärkt so nach und nach, aber gemerkt, okay, er kann diese Frage beantworten, wer bin ich? Und er hatte einen Auftrag und er wusste, was er kann. Er wusste auch, was er nicht konnte. Er hat nämlich Gott gesagt, ich kann nicht reden. Und hat Gott ihm Aaron an die Seite gestellt. Und ich glaube, wenn Mose da nicht treu gewesen wäre und gesagt hätte, ich lasse mich auf das ein, Gott, was du mir an Berufung geschenkt hast, was du mir an Gaben geschenkt hast, dann hätte Israel es vielleicht viel, viel schwieriger gehabt, aus Ägypten rauszukommen. den Weg zu gehen bis ins verheißene Land. Warum? Weil ein Mann gesagt hat, ich lasse mich darauf ein, Gott, was du mir an Identität gegeben hast, an Gaben und Fähigkeiten, und ich gehe den Weg. Was können wir hier in Barmbek bewegen, wenn wir anfangen, uns darauf einzulassen, nämlich genau diese Fragen an Gott zu stellen und zu sagen, hey Gott, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was für Fähigkeiten, Möglichkeiten hast du mir gegeben, die kleine Welt, in der ich lebe, zu verändern? Die Menschen rauszuziehen aus ihrem Ägypten, hinein ins verheißene Land, Christusgemeinde Barmbek Nord. Amen. Paulus, der Jesus als Licht sieht, der einen Auftrag kriegt, der sicherlich schon eine Breite an Gaben mitgebracht hat. Auf einmal bewegt er die Welt um ihn herum. Er geht auf Reisen, erzählt den Menschen von Jesus, ja, der Apostel. Er ist diese Reise mit Gott eingegangen. Das Wichtige, absolut Wichtige zu wissen, ist, dass du nicht die Summe deiner Skills bist und das Resultat deiner Performance. Du bist nicht die Summe deiner Erfolge oder Misserfolge. Der, der dir Identität gibt, ist Gott. Das heißt, in dieser Reise oder auf dieser Reise, auf der wir unterwegs sind, werden wir immer wieder auch scheitern und gegen eine Wand laufen. Ihr Lieben, ich werde auch mal eine Predigt, vielleicht ist das auch heute eine, völlig gegen eine Wand hauen und ihr werdet sagen, was hat der denn für einen Murks erzählt? Auch ich war da bei The Turning und auch ich fand den Vortrag nicht glorreich gut und ich bin wirklich dankbar, dass andere Menschen ihn gut fanden. Aber ich schätze den Bruder im Herrn trotzdem, weil ich weiß, dass er einen Auftrag hat. Und ich weiß, dass ich immer wieder Fehler machen werde und auch ihr werdet Fehler machen da drin. Aber wenn wir uns erst darauf einlassen, dann wird Gott uns immer und immer wieder führen, weil das, was ich erlebt habe, ist, dass Gott Geschichte schreibt mit den Gescheiterten und nicht mit den Erfolgreichen. Mose ist ein Gescheiterter gewesen und Gott hat ihn gebraucht und benutzt, um sein Reich zu bauen, um Menschen aus der Gefangenschaft rauszuholen. Paulus war gescheitert, aber Gott hat ihn gebraucht, um Menschen zu erreichen, um sein Wort weiterzugeben. Hey ihr Lieben, wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe einen Haufen gescheiterter Menschen. Amen. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich einen gescheiterten Menschen. Aber das, was mir Identität gibt, das, was mich pusht und nach vorne bringt, ist Gott. Gott ist doch derjenige, der mein Herz berührt. Gott ist derjenige, der Veränderung in mir schenkt. Gott ist derjenige, der trotz meiner Fehler was aus meinem Leben macht. Ich glaube daran. Also lasst uns doch gemeinsam diesen Weg gehen als Gemeinde und sagen, ja, wir wollen hier die Welt verändern. Unsere Welt ist Barmbek Nord. Okay, fangen wir doch einfach mit Barmbek Nord an. Rest der Welt können sich erstmal andere drum kümmern und wir dann irgendwann auch. Wollen wir das tun? Amen. Lasst uns doch jetzt einen Lobpreis und Anbetungszeit nehmen und gerne auch diese Fragen bewegen, weil manchmal stehen wir auch an unterschiedlichen Stellen. Manchmal stehen wir da und sagen, ich kenne den Sinn meines Lebens nicht, ich weiß gar nicht, was ich kann. Vielleicht sitzt jemand hier mit Gedanken, mit schlechten Gedanken, wie ich kann gar nichts, ich bin gar nichts wert. Dann nimm doch die Chance und sag, Gott, schenk mir deine Liebe. Schenk mir eine Identität. Ich bin eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Manch einer fragt sich, wie kann ich mich neu einsetzen im Reich Gottes? Und nutzt dazu auch bitte die Chance zum Abendmahl. Kommt gerne zu zweit, zu dritt oder in Gruppen nach vorne und betet füreinander. Nimmt das Abendmahl in Gedenken daran, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir leben können. Amen.